Die junge Patientin war zunächst geplagt durch körperliche Symptome, die schon seit Jahren bestanden und in einer gewissen Vielfältigkeit auftraten und sich auch immer wieder verändert haben. Es fiel dann auch auf, dass sie in den Gesprächen eher etwas unbeholfen wirkt, sich extrem schwer tut, wenn sie mit mehr als einer Person in einem Kontakt ist, also so in der Runde sitzt. Am Ende, als diese Diagnose gestellt wurde, das ist eine Erleichterung eigentlich für sie, weil sie endlich auch versteht und sagt, ich kriege das jetzt unter einen Hut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin anders als die anderen, aber ich bin vor allem nicht richtig.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Professor Dr. Petra Beschoner, Fachärztin für Psychotherapie, Psychiatrie und psychosomatische Medizin und Leiterin der Akutklinik Bad Saulgau. Neugierig auf die Medizin wurde sie, als sie in der Schule den Medikus las. Sie wollte ursprünglich in die Chirurgie gehen, weil sie verstehen wollte, wie der menschliche Körper funktioniert. Im Laufe des Studiums wuchs aber ihr Interesse für die Psyche. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die seit langem unter Beschwerden wie Kopf- und Magenschmerzen leidet. Körperlich wird aber keine Ursache gefunden. Es steckt etwas Besonderes dahinter.
Die junge Patientin wurde von einem niedergelassenen psychotherapeutischen Kollegen zu mir in die ambulante Sprechstunde geschickt. In dem Rahmen habe ich die Patientin dann auch zum ersten Mal kennengelernt. Die junge Patientin war zunächst geplagt durch körperliche Symptome, die schon seit Jahren bestanden und in einer gewissen Vielfältigkeit auftraten und sich auch immer wieder verändert haben. Das waren zum Beginn Magenschmerzen, Diarrhöen, dann Herzrasen, Kopfschmerzen. Die Patientin hat berichtet, in diesem Zusammenhang verschiedenste Ärzte verschiedenster Fachrichtungen aufgesucht zu haben. Es wurden Untersuchungen wie Laboruntersuchungen, Stuhlproben, Herzultraschall, EKG, Kernspin auch vom Gehirn gemacht und letztlich blieb alles ohne Befund, so dass ihr Hausarzt schließlich die Verdachtsdiagnose einer sogenannten Somatisierungsstörung gestellt hat.
Bevor Sie erklären, was das genau heißt, ergänze ich nur noch, Diarrhöen heißt Durchfälle. Das heißt, sie hatte Magenschmerzen, Durchfälle, Herzrasen, Kopfschmerzen und war schon ziemlich von Kopf bis Fuß durchgecheckt.
Ja.
Erklären Sie doch gerne bitte, was ist denn eine Somatisierungsstörung?
Von einer Somatisierungsstörung sprechen wir, wenn Patienten körperliche Symptome aufweisen, die auch messbar da sind, also beispielsweise Herzrasen ist ja was man messen kann. Die Herzfrequenz ist dann erhöht. Es findet sich aber keine körperliche Ursache oder zumindest keine ausreichend erklärende körperliche Ursache für dieses Symptom, sodass wir davon ausgehen, dass es seelische Ursachen hat, dass diese körperlichen Symptome entstehen.
Und das war also das, was der Hausarzt vermutet hat.
Richtig.
Wie ging es denn mit der jungen Frau weiter, als er das in den Raum gestellt hat? Wie wurde sie weiter therapiert?
Die Patientin hat sich daraufhin auch auf Empfehlung ihres Hausarztes um einen ambulanten Psychotherapieplatz bemüht und ist dann auch in psychotherapeutische Behandlung gegangen. Der Kollege war ärztlicher Psychotherapeut, hat ihr neben der Psychotherapie auch eine antidepressive Behandlung empfohlen. Das ist was, was man zum einen nicht selten bei einer Somatisierungsstörung macht, weil die Patienten auch oft Symptome, also einzelne Symptome einer depressiven Verstimmung aufzeigen. Zum anderen hat der Kollege aber im Verlauf der Arbeit mit der Patientin zusätzlich auch noch eine depressive Episode diagnostiziert, weil so deutlich wurde, dass sie aufgrund auch dieser langjährigen körperlichen Symptome, die von ihr sehr quälend erlebt worden sind, in eine depressive Verstimmung gerutscht war, sehr antriebslos war, auch erschöpft, mit Schlafstörungen zu kämpfen hatte. Am Ende war es aber so, dass auch nach fast einem Jahr Behandlungszeit weder die antidepressive Medikation noch die psychotherapeutische Behandlung einen ausreichenden Erfolg erbracht haben, so dass dieser Kollege sie dann in meine ambulante Sprechstunde schickte mit der Frage, ob wir die Patientin stationär aufnehmen könnten zu einer ausführlichen Diagnostik und gegebenenfalls Behandlung.
Wie war das denn, als Sie die junge Frau in echt kennengelernt haben? Sie kannten ja nun diese Vorgeschichte und haben das sicherlich schon in Arztbriefen und Befunden alles im Vorhinein gesehen. Nun saß sie Ihnen gegenüber und wie war dieses erste Treffen für Sie?
Vor mir saß eine sehr wache, freundlich zugewandte junge Patientin, die zum einen sehr eloquent gesprochen hat, fast so ein bisschen exaltiert, sehr viele Fremdworte benutzt hat im Gespräch. Das war einfach auffallend. Man erlebt es selten, dass junge Menschen auch so präzise formulieren. Das war wirklich, also das weiß ich bis heute noch, dass ich das erstaunlich fand. Hab mir aber zu dem Zeitpunkt da noch nicht viel gedacht. Das ist einfach erstmal aufgefallen. Im Übrigen ist das auch was man als Psychiater, Psychotherapeut und Psychosomatiker lernt, erstmal zu beobachten und nicht gleich zu einer Bewertung oder zu einem Urteil zu kommen. Vom Äußeren her eine schlanke junge Frau, ein bisschen burschikos wirkend. Man hatte so das Gefühl, viel Wert jetzt auf ihr Äußeres legt sie nicht. Das war alles sehr natürlich und auch so von der Kleidung her eher praktisch ausgerichtet. Das war das, was erstmal auffiel. Sie war auch wenig klagend. Das erlebt man häufig bei Patienten, die eben über so eine lange Zeit auch an Körpersymptomen leiden, dass oft so was sehr Klagendes im Vordergrund steht. Das war bei dieser Patientin überhaupt nicht der Fall, sondern ein sehr rationales Schildern ihrer Symptomatik, dessen, wie lange das schon ging, was sie bisher schon an Behandlungen durchlaufen hat. Also so, dass sie wenig emotional spürbar war in dem, was sie eigentlich berichtet hat.
Sie haben sie ja dann vermutlich, so war ja die Idee des Ganzen, stationär aufgenommen und auch noch länger beobachtet, kennengelernt, gesprochen. Ich denke, Ihre Kolleginnen und Kollegen und Therapeuten, andere Therapeuten haben Sie kennengelernt. Was ist denn noch so nach und nach aufgefallen?
Also das Erste, was aufgefallen ist, und zwar in der Beobachtung der Patientin auf Station im Kontakt mit ihren Mitpatienten außerhalb der Therapiezeiten, dass sie erhebliche Schwierigkeiten hatte, mit den anderen Patienten tragfähige Kontakte aufzubauen. Also es entstehen auf Station zwangsläufig Gemeinschaften, Verbundenheiten, zum Teil wirklich Freundschaften. Und sie blieb immer so ein bisschen ein Außenseiter. Also sie war mit den anderen im Kontakt, aber das war immer nur kurz, das war punktuell. Es fiel dann auch auf, dass sie in den Gesprächen eher etwas unbeholfen wirkt, sich extrem schwer tut, wenn sie mit mehr als einer Person in einem Kontakt ist, also so in der Runde sitzt. Da war es für sie schwer, sich zu beteiligen und sich mit einzubringen. Während wenn sie jetzt in der Dyade, also wirklich im Zweierkontakt war, war das was ihr relativ leicht gefallen ist. Das war so das Erste, was aufgefallen ist. Was sich verstärkt hat, war schon mein erster Eindruck, dass sie Emotionen eben sehr rational begegnet. Sie spricht über Emotionen, aber sie selbst wird damit nicht spürbar. Also sie berichtet darüber, dass etwas sie traurig mache, aber sie wirkt dabei nicht traurig. Sie hat weder einen traurigen Gesichtsausdruck noch passierte es, dass sie weinte, wie bei anderen Patienten, wenn die von ihren Belastungen berichtet haben, als Beispiel. Das war was sehr auffiel. Was uns auch aufgefallen ist, dass sie gerade in den Körpertherapien, Bewegungstherapien, dass sie sehr große Schwierigkeiten hat mit Koordination, sich so ein bisschen unbeholfen auch bewegt hat, unkoordiniert bewegt hat. Und dass sie in vielen Situationen im Sitzen so ein repetitives, also ständig wiederholendes Wippen mit dem Fuß hatte, in einem immer gleichbleibenden Rhythmus, so als wäre sie in einer massiven inneren Anspannung, die sie dadurch abbauen kann.
Wie merkt man denn in so Körpertherapien, dass jemand eher unkoordiniert sich verhält oder bewegt? Also das geht ja da nicht zwingend ums Ballfangen, wo man sagt, ah ja, ganz klar, hat den Ball nicht gefangen. Was haben Sie da gesehen oder gemerkt? Wie kann man das feststellen?
Ja, also in den Körpertherapien wird zum Teil auch mit Musik gearbeitet, wo sich Patienten einfach zu Musik bewegen und da fiel zum Beispiel auf, dass es ihr überhaupt nicht gelingt, sich auf die Musik einzulassen und im Rhythmus oder im Fluss der Musik in eine Bewegung zu kommen. Das andere war, wir machen zum Teil in den Kliniken Sporttherapie, da geht es wirklich um Ausdauer, also nicht im Sinne jetzt von einem Dauerlauf, aber zum Beispiel dann durchaus auch sowas wie Nordic Walking, weil wir wissen, dass diese Ausdauersportarten oder eben überhaupt Bewegung einen antidepressiven Effekt haben. Das machen wir uns zunutze. Und sie hatte zum Beispiel Schwierigkeiten beim Nordic Walking, diese Bewegung, Arm-Bein-Arbeit und Stock, also Hand auf Hand schließen, um den Stock im Aufschwung so quasi, das zu koordinieren. Das blieb ihr ein Rätsel, wie das geht. Da hat sie sich so quasi ist immer drüber gestolpert, so dass sie für sich dann auch entschieden hat, die Stöcke beiseite zu lassen und einfach zügig mitzugehen, aber nicht zu walken.
Nun hatten Sie verschiedene Eindrücke gewonnen und Beobachtungen gemacht. Dann hatten Sie schon einen ersten Verdacht. Können Sie noch mal sagen, was Sie da besonders im Kopf hatten oder was Ihnen aufgefallen war? Noch mal zusammenfassend, weil wir jetzt doch eine Menge Sachen gehört haben. Und was Ihr Verdacht war?
Unser Verdacht war, dass die Patientin einen hochfunktionalen Autismus haben könnte. Und die Symptome, die uns auf diesen Weg gebracht haben, war eben ihre Schwierigkeit, sich in sozialen Kontakten zu bewegen, also soziale Kontakte auch aufrecht zu erhalten, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit Emotionen umzugehen, dass sie dem eben sehr rational, also sehr überlegt begegnete und diese Stereotypen WIP-Bewegungen mit dem Fuß. Das waren die ersten drei echten Symptome, die in der Zusammenschau für uns zumindest mal diese Verdachtsdiagnose in den Raum gestellt haben.
Ich glaube, Sie haben ja auch um Erlaubnis gefragt, mit den Eltern zu sprechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als wir uns schon über den Fall unterhalten hatten. Wie war denn diese Begegnung und was haben Sie da erfahren?
Also für uns war unglaublich wichtig an dieser Stelle, um diese Diagnose weiter zu klären, erstmal zu hören, wie die Eltern ihre Tochter in der Kindheit und in ihrer Entwicklung erlebt haben, weil eine Autismus-Spektrum-Störung immer etwas ist, was in der frühen Kindheit beginnt und auch beginnen muss, wenn man diese Diagnose ernsthaft in Erwägung ziehen möchte. Und die Begegnung war sehr spannend. Also zunächst war das für die Eltern völlig undenkbar. Also die waren buchstäblich vor den Kopf gestoßen, als sie mit dieser Verdachtsdiagnose konfrontiert wurden. Weil die Eltern erstmal gesagt haben, unser Kind ist doch keine Autistin. Die Eltern hatten ein Vollbild eines schweren Autismus im Kopf, bei dem Menschen nicht, also wirklich nicht in der Lage sind, in soziale Kontakte zu gehen, wo eben Stereotype, Verhaltensweisen das Verhalten sehr prägen und wo möglicherweise auch eine Intelligenzminderung mit besteht und diese Patienten schon von früher Kindheit an auch einen sehr ausgeprägten Förderbedarf haben. Und die unsere junge Patientin war eine hochintelligente junge Frau, die ihre Gymnasialzeit recht problemlos durchlaufen hatte, die ein sehr gutes Abitur geschrieben hat, aber erst durch Aufklärung der Eltern über dieses Thema der Autismus-Spektrum-Störung, also dass es da ganz unterschiedliche Ausprägungen des Autismus gibt und es eben auch diesen hochfunktionalen Autismus gibt, wo eben keine Intelligenzminderung vorliegt und wo die Symptomatik deutlich schwächer ausgeprägt ist. Das hat dann erstmal die Tür aufgemacht für die Eltern, um mal ins Nachdenken zu kommen. Und das war dann schon sehr spannend, was die Eltern dann auch so gemeinsam herausgearbeitet haben, also die sich da dann buchstäblich auch so in der Erinnerung die Bälle gegenseitig zugeworfen haben und dann schon auch berichten konnten, dass die Tochter in der Kindheit durchaus das Schwierigkeiten hatte, Freundschaften zu knüpfen, dass es immer wieder so punktuell Treffen dann mal mit dem einen Kind und dem einen Kind gab, aber nie so diese dauerhaften Beziehungen vielleicht aus dem Sandkasten heraus oder die beste Freundin im Kindergarten, dass die Tochter sich da immer schwer getan hat damit, sich das auch gewünscht hätte, sie das aber eben erstmal so hingenommen haben und gesagt haben, naja gut, da braucht's auch ein bisschen Glück, das ist jetzt halt nicht gelungen. Oder auch diese Schwierigkeiten in der Koordination, die für uns ja eher ein sogenanntes Soft Sign sind, jetzt kein diagnostisches Kriterium, aber auch das konnten die Eltern berichten und dann fiel den Eltern auch ein, dass die Tochter eine erhebliche Empfindlichkeit gegenüber Reizen schon als Kind hatte. Also ein Beispiel war von den Eltern, wenn die kalte Jahreszeit wieder anbrach und die Tochter wieder statt dieser leichten Sommerkleidchen Strumpfhosen tragen musste oder lange Hosen und Pullover mit langen Ärmeln, dass das wirklich buchstäblich zu totalen Ausrastern des Kindes geführt hat, wo die sich auf den Boden geworfen hat und geschrien hat und kaum zu beruhigen war. Also wo auch deutlich wurde, dass auch diese Berührungsempfindlichkeit auch lange anhielt. Wenn wir in einen Pullover schlüpfen, spüren wir den Pullover in dem Moment, wo wir ihn anziehen, und dann blendet unser Gehirn aus, dass der uns am Körper liegt. Und sie schien das eben sehr lange präsent zu haben und eben nicht ausblenden zu können. Und die Eltern haben dann auch Ähnliches über Gerüche berichtet, was dann in der Nachfrage bei der Patientin auch von der Patientin bestätigt wurde, dass das auch heute noch so ist, aber sie eben auch gelernt hat, damit irgendwie klarzukommen und umzugehen.
Nun haben Sie ja gerade erklärt, dass viele Menschen noch bei dem Wort Autismus ganz bestimmte Bilder im Kopf haben. Es gab ja diesen berühmten Film mit Dustin Hoffman, Rain Man. Ich glaube, das ist ja auch so ein ausgeprägtes Autismusbild, was viele Leute sich vorstellen. Irgendwie sehr begabt in einer Sache, aber keinen Kontakt mit anderen Menschen und repetitive Bewegungen, um sich selber zu beruhigen. Jetzt gibt es ja eben diesen neuen Fachausdruck oder schon länger verwendeten Fachausdruck Autismus-Spektrum-Störung, wie Sie sagen. Das ist ein Spektrum von bis in verschiedenen Ausprägungen. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es diesen Begriff? Schon, weiß ich nicht, 10 Jahre, 20 Jahre? Aber in der Bevölkerung redet man doch immer noch von Autismus nur, ne?
Ja. Also in der Wissenschaft beziehungsweise in der Medizin gibt's den Begriff tatsächlich schon länger. Also da sind wir schon eher bei den 20 Jahren. Das ist richtig. Aber bis sich das durchgesetzt hat und bis auch sowohl in der Medizin und der Psychotherapie da ein Bewusstsein sich entwickelt hat, dafür hat's gedauert. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man auch in die Literatur gibt, wir in den letzten 5 Jahren da eine enorme Zunahme sehen, auch an Untersuchungen, die uns auch die Möglichkeit geben, evidenzbasiert mit diesem Störungsbild umzugehen.
Sagen Sie doch bitte die genaue Diagnose, die Sie bei dieser jungen Frau gestellt haben. Das ist ja ein ziemlich langer Ausdruck am Ende.
Ja, wir haben die Diagnose hochfunktionaler Autismus mit ausgeprägter Camouflage bei dieser jungen Patientin gestellt.
Und was heißt jetzt Camouflage in dem Zusammenhang? Was bedeutet das?
Camouflage, ein anderer Begriff dafür ist auch Masking, also maskieren, ist ein Begriff für eine Anpassungsleistung, die diese Patienten bringen. Die merken oft schon sehr früh, schon als Kinder, dass sie anders sind. Das war im Übrigen auch etwas, was diese Patientin berichten konnte, die gesagt hat, am Ende, als diese Diagnose gestellt wurde, das ist eine Erleichterung eigentlich für sie, weil sie endlich auch versteht und sagt, ich kriege das jetzt unter einen Hut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin anders als die anderen, aber ich bin vor allem nicht richtig. Die anderen sind richtig, das, wie die anderen sind, ist normal und mit mir stimmt etwas nicht. Und die Patienten haben auch immer, also die Patienten mit einem hochfunktionalen Autismus haben üblicherweise auch den großen Wunsch, Beziehungen zu pflegen, in Beziehungen zu sein, anerkannt zu werden, dazugehören zu können. und merken aber, dass mit ihnen ihrer eigenen Art das sehr schwer fällt. Und dann fangen sie an zu lernen, sich abzugucken. Wie machen das andere? Welchen Gesichtsausdruck kann ich wie deuten? Und wie sollte ich darauf reagieren, dass das von den anderen als gut und richtig empfunden wird? Was erwarten die, wie ich mich verhalte? Und das bedeutet aber, dass die Patienten permanent damit beschäftigt sind, man könnte so sagen, Defizit, ich würde aber eher sagen, eine Eigenart, die sie mitbringen, permanent zu maskieren oder ja, so quasi im Sinne einer Camouflage zu überdecken. Und das ist etwas, was natürlich unglaublich viel Anstrengung auch bedeutet für die Patienten.
Das heißt, sie lernen oder bringen sich bei, wie andere reagieren in Situationen, welche Gesichtsausdrücke da passieren. Und lesen die dann oder lernen sie zu lesen oder besser zu verstehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, passen sich auch an oder lernen eigene Gesichtsausdrücke dann auch zu zeigen. Funktioniert das dann? Ist das dann nicht ein bisschen künstlich und aufgesetzt oder funktioniert das ganz gut irgendwie?
Also irgendwie funktioniert es ganz gut, das kann man schon so sagen, aber tatsächlich hat es oft etwas wenig Authentisches. Also zum Beispiel dieses Thema mit Blickkontakt halten, das ist auch was viele Menschen sofort im Kopf haben, wenn sie Autismus hören, dass sie sagen, ein Autist kann doch keinen Blickkontakt halten, der guckt einem doch nie in die Augen. Und das ist tatsächlich etwas, was auch diese Patientin als eher unangenehm beschrieben hat auf Nachfragen. Sie sagte, ich gucke Menschen nicht gerne direkt in die Augen, das fällt mir auch schwer, aber ich habe gelernt, dass das erwartet wird und dann mache ich das. Das wird dann aber eher zu viel gemacht. Also jeder von uns wendet den Blick immer wieder auch ab. Und wir haben da intuitiv ein ganz gutes Gespür dafür, wie lang kann ich Blickkontakt halten und wann ist es gut, auch mal wieder kurz abzuschweifen und dann den Blickkontakt wieder aufzunehmen. Diese Intuition haben Patienten mit einem hochfunktionalen Autismus meist nicht. Und das heißt, die halten starr Blickkontakt, sodass das dem Gegenüber irgendwann auch unangenehm wird und dass das eben als komisch irgendwie erlebt wird, was dann natürlich bei den Patienten wieder das Erleben verstärkt. Ich werde als anders wahrgenommen, irgendwie mache ich es falsch. Ja, und wieder versucht wird, so quasi in noch mehr Anpassung das irgendwie wieder gut zu machen.
Wenn wir zurück zum Ausgangspunkt gehen, was die Symptome, die am Anfang aufgefallen sind, die Jahre zuvor, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Durchfälle, wenn wir dahin zurückgehen, erklären Sie doch nochmal bitte, wie die dann sich entwickelt haben, einfach aus der Situation des täglichen, ich muss mich anpassen, ich muss irgendwie verstehen, was da passiert, das ist wahnsinnig anstrengend, wie sind da die Zusammenhänge?
Ja, durch die Camouflage oder Anpassungsleistung, die die Patientin permanent erbracht hat, hat sie sich im Grunde in eine permanente Anspannungs- und Stresssituation gebracht. Das ist wirklich eine enorme Leistung, andere ständig zu lesen und zu screenen und immer abzugleichen mit eigenen Erlernten und dann zu gucken, was braucht's jetzt, was muss ich leisten in dieser Situation, um mich angemessen zu verhalten. Und wenn wir in einer Daueranspannung oder in einem Dauerstress sind, schüttet unser Körper bestimmte Hormone aus. Da gehört Cortisol dazu, da gehören Adrenalin und Noradrenalin dazu, das sind so die klassischen Stresshormone. Die wiederum machen bestimmte Körpersymptome rein evolutionär total sinnvoll, nämlich zum Beispiel, dass das Herz schneller schlägt, dass der Blutdruck höher ist, dass mehr Magensäure produziert wird. Das sind alles Dinge, die im Zusammenhang mit Stresshormonen stehen, sodass wir im Fall dieser jungen Patientin mit ihrem hochfunktionalen Autismus davon ausgehen mussten, dass durch das jahrelange Camouflaging, insbesondere dann in einer Lebensphase, nach Abschluss Abitur und Beginn Studium, also Auszug aus dem Elternhaus, was ja auch für jeden jungen Menschen bis zu einem gewissen Grad eine Belastung und auch ein Stressfaktor ist, von dieser Patientin aber nochmal eine besondere Anpassungsleistung verlangt hat, dass dann dieser Stress und diese permanente Ausschüttung von Stresshormonen dazu geführt haben, dass sie diese Körpersymptome entwickelt hat, dass die auch entsprechend zugenommen haben, dass die in der Summe mehr geworden sind, wirklich ausgelöst als, also durch diese permanente Stressreaktion des Körpers, und dass das sich dann im Endeffekt auch letztlich im Sinne einer Erschöpfung auch in der depressiven Symptomatik schlussendlich gezeigt hat. Und das war ja dann die Symptomkonstellation, mit der die Patientin bei uns vorstellig geworden ist.
Und dann muss man ja sagen, dass der Psychotherapeut, der die Patientin zu Ihnen geschickt hat, ja da auch ganz schön wachsam war, der sie ja, ja behandelt hatte, und sie hatte ja Antidepressiva bekommen, und der hatte ja gemerkt, naja, so richtig verbessert sich da ja nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es Patientinnen und Patienten gibt, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben, dann durch die Anstrengung und Erschöpfung vielleicht eine Depression entwickeln und wo das vielleicht jahrelang gar nicht so bemerkt wird, und das geht immer weiter, weiter, weiter. Das gibt's vermutlich auch, oder?
Ja, also es gibt tatsächlich Fälle, wo Autismus-Spektrum-Störungen oder hochfunktionaler Autismus erst deutlich später im Leben festgestellt wird als bei dieser Patientin. Und die Patienten haben oft eine jahrelange Geschichte an verschiedenen Körpersymptomen, aber vor allem Depressionen, manchmal auch Angsterkrankungen hinter sich, wurden da auch behandelt, bis dann tatsächlich die Autismus-Spektrum-Störung differenzialdiagnostisch mit ins Bild gerückt ist. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass wir heute ein größeres Bewusstsein haben. Das heißt, wir Psychiater und Psychotherapeuten haben da heute selber viel schneller auf dem Schirm, dass das auch eine mögliche Differentialdiagnose sein kann. Das macht es etwas leichter. Zum Teil ist es so, dass Patienten selber aber auch geschulter sind. Und es passiert wirklich, dass Patienten auch selber mit dieser Frage kommen. Ja. Oder wir auch hören von den Kollegen, die in entsprechenden Zentren arbeiten, dass wirklich auch Anfragen von Patienten ganz unabhängig von Behandlern kommen.
Nochmal zurück zu der jungen Frau. Sie bekam nun die Diagnose. Sie hatten es vorhin schon angerissen. Das war für sie sogar eine Art Erleichterung, weil bestimmte Puzzleteilchen sich für sie zusammengefügt haben. Wie ist das denn bei Ihnen in der Klinik gewesen? Nun hat man diese Diagnose bekommen, oder diese junge Frau hat sie bekommen. Was konnte sie denn lernen bei Ihnen, damit es ihr besser ging?
Also zunächst war bei der Patientin sehr wichtig, sie aufzuklären. Also wir sprechen von Psychoedukation. Das heißt, das erste Ziel ist, dass ein Patient der Experte seiner eigenen Erkrankung wird. Und für die Patienten ist es oft eine Entlastung zu verstehen, wie kann es denn sein, dass ich so eine Erkrankung habe? Was macht die mit mir? Und welche Folgen hat die? Und welche Dinge können dann aber auch hilfreich sein? Womit kann ich meine Lebensqualität wieder verbessern? Wie kann mir Therapie helfen? Und das war erstmal der erste Schritt, als die Patientin eben gelernt hat, es gibt nicht den einen Autismus, sondern das ist dieses ganze Spektrum, und da gehören die und die Symptome dazu. Und ein Teil dieser Symptome hat sie eben auch. Das ist auch typisch, dass man nicht alle Symptome für eine Autismus-Spektrum-Störung hat, sondern eben einen bestimmten Teil. Und daraus hat sich für sie dann auch eben erstmal vieles erklärt, was ihr im Leben auch Dinge schwer gemacht hat. Und der nächste Schritt war erstmal mit der Patientin an der Selbstakzeptanz zu arbeiten. Also dann geht's darum, ihr da ein gutes Selbstwertgefühl zu vermitteln, ihr zu helfen, ihr Selbstbewusstsein auch aufzubauen und zu akzeptieren, dass sie ein Mensch ist, der das als Besonderheit, als Eigenheit mitbringt, die ihn auch auszeichnet. Also da geht's auch drum, den Blick wegzunehmen von der reinen Defizitseite, die wir natürlich in der Medizin und Therapie oft im Blick haben, klar, hin zu dem, was hat's denn auch für Vorteile? Also, dass sie für sich auch feststellen konnte, Mensch, durch meine Autismus-Spektrum-Störung bin ich in der Lage, an Inhalten intensiv dran zu bleiben, mir auch Inhalte relativ schnell anzueignen. Also das ist was, was mir in der Schule immer entgegengekommen ist. Das ist was, was ich auch in meinem beruflichen Leben einsetzen kann. Das ist was, was mir auch in meinem Studium hilft. Und da habe ich etwas, was andere Menschen so oft nicht haben, ja, dass sie eben auch gesehen hat, das hat für mich auch einen Vorteil. Da ist auch was ganz Positives, und das zeichnet mich auch aus. Oder eben auch die Eloquenz, mit der sie sprechen kann, dass das auch was Besonderes ist. Und in einem nächsten Schritt erst haben wir dann mit ihr geguckt, welche Dinge sind aber trotzdem für sie wichtig im Zusammenhang mit sozialen Kontakten, mit sozialer Kompetenz, um zum Beispiel im Berufsleben gut zurechtzukommen oder auch im universitären Alltag gut zurechtzukommen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es immer darum geht, nicht zu viel Anpassungsleistung, es nicht zu viel in die Richtung des Camouflaging gehen, aber ohne Camouflage so quasi wird's auch nichts, ja, sondern wie finde ich da einen Mittelweg, der mir ermöglicht, mich in sozialen Kontexten so zu bewegen, dass ich nicht anecke und dass ich akzeptiert bin und gleichzeitig aber trotzdem mit meiner Eigenheit auch sein darf. Das waren so zwei ganz wichtige Punkte.
Wie war es denn mit den körperlichen Symptomen und auch mit dieser Erschöpfungssymptomatik beziehungsweise der depressiven Symptomatik während des stationären Aufenthalts? Hat sich da schon was verändert?
Also was ich vielleicht noch vorausschicken muss, die antidepressive Therapie hatte der niedergelassene Kollege schon bevor er die Patientin zu uns geschickt hatte, wieder abgesetzt, weil sie die nicht gut vertragen hatte. Und wir hatten uns bei uns auch erstmal entschieden, sie nicht zu medizieren, sondern erstmal nur zu beobachten. Und tatsächlich konnten wir relativ gut feststellen, dass im Grunde mit dem Zeitpunkt, wo die Diagnose des hochfunktionalen Autismus im Raum stand und wir begonnen haben, da eben mit ihr in Richtung Psychoedukation zu arbeiten, Selbstakzeptanz, Selbstwertverbesserung, dass die depressive Symptomatik in der Zeit schon angefangen hat nachzulassen. Als allererstes hat man wirklich eine Aufhellung in der Stimmungslage beobachten können, eine deutliche Antriebssteigerung und dann auch eine erhebliche Verbesserung des Schlafes. Die Erschöpfungszustände sind zurückgegangen und auch die körperliche Symptomatik hat abgenommen. Die war bei Entlassung nicht komplett remittiert. Es war auch noch so eine leichte Restsymptomatik der Depression bei Entlassung noch bestehend. Aber im Wesentlichen hatte sich diese Symptomatik zurückgebildet, weil die Patientin eben eine erhebliche Entlastung, zum einen durch die Diagnose und das Verstehen, warum bin ich so, wie ich bin, aber dann eben auch durch die therapeutischen Maßnahmen erlebt hat, die ihr geholfen haben, für sich eine Perspektive zu entwickeln, wie sie gut in ihrem Alltag zurechtkommen kann, ohne sich selbst zu verleugnen.
Wie ist das denn mit der Diagnosestellung? Sie haben ja gesagt, Sie hatten verschiedene Eindrücke, Facetten zusammengesammelt, als Sie den Verdacht hatten und dann hat sich das immer mehr herauskristallisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Macht man dann nochmal einen Fragebogen und dann sind ganz viele Kreuzchen an der oder der Stelle? Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das hören und sagen, ich kenne da jemanden oder vielleicht könnte das bei mir auch eine Rolle spielen, wo geht man da hin und wie wird man da getestet? Wie läuft das?
Also die Autismus-Spektrum-Störung ist eine Erkrankung, die nach wie vor klinisch diagnostiziert wird. Das heißt, wir beobachten die Patienten, wir gucken uns an, welche Symptome bestehen und wenn bestimmte Symptome, die nach den üblichen medizinischen Kriterienkatalogen vorgegeben sind, das ist einmal die ICD-10 von der WHO oder eben das DSM-5 im amerikanischen Sprachraum, dann vergeben wir diese Diagnose. Wir gehen aber goldstandardmäßig so vor, dass wir den Patienten immer auch sogenannte diagnostische Instrumente an die Hand geben, die uns helfen, unseren Eindruck zu objektivieren. Also nach den sogenannten NICE Guidelines, das sind eben auch Richtlinien, die uns in der Medizin Anhaltspunkte geben, wie wir auf wissenschaftlich hohem Niveau unsere Patienten diagnostizieren und behandeln können, ist eben ein Instrument bei der Autismus-Spektrum-Störung, zum Beispiel das sogenannte ADOS-2, Modul 4. Das ist eine diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen, die speziell für Erwachsene entwickelt wurden, wo eben verschiedene Aspekte des Verhaltens und des Erlebens dieser Menschen beurteilt wird, wo die Patienten eben auch selber dann sagen können, wie sie sich erleben und wir das praktisch mit beurteilen. Dadurch wird die Diagnose dann noch zusätzlich gesichert.
Aber letztlich muss nicht jeder, der jetzt da eine Fragestellung hat, stationär aufgenommen werden. Das würde ja auch das System gar nicht hergeben, weil es ja auch bestimmten Krankheitswerte haben muss, bis man auf eine Station kommt. Gibt es denn, ich sage jetzt mal, niedergelassene Psychiater, Psychotherapeuten, die darauf spezialisiert sind? Kann man da irgendwie, ich weiß nicht, eine Internetadresse ansteuern und gucken, wo, wer sitzt in welcher Stadt? Ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viele Angebote, wie es Nachfrage gibt, könnte ich mir vorstellen.
Absolut richtig. Das ist was, also Autismus Sprechstunden sind etwas, was eigentlich erst die letzten Jahre zunehmend entwickelt wird, insbesondere an den Universitätskliniken, aber zum Teil auch in den größeren deutschen Städten. Mit psychiatrischen oder psychosomatischen Kliniken entstehen zunehmend Autismus-Spektrum-Sprechstunden oder sogar Autismuszentren, wo sich Patienten entweder bei eigenem Verdacht, dass eine entsprechende Störung bestehen könnte, oder eben Behandler sich hinwenden können und wo die Patienten ambulant gesehen und diagnostiziert werden. Mhm. Vereinzelt ist es auch so, dass sich niedergelassene Kollegen in ihren Praxen darauf spezialisiert haben. Das ist üblicherweise so, dass das dann auf den Praxis-Homepages nachzulesen ist, wenn es da eine Spezialisierung gibt. Ein Grundwissen zum Thema Autismus und Autismus-Spektrum hat aber jeder Psychiater und jeder ärztliche und psychologische Psychotherapeut. Das heißt also mal grundsätzlich eine Diagnostik und zumindest mal die Verdachtsdiagnose zu stellen, zu sagen, ich habe den Eindruck, da könnte so etwas vorliegen. Mir fehlt aber vielleicht die klinische Erfahrung und jetzt schicke ich den Patienten nochmal an ein entsprechendes Zentrum. Das ist eigentlich was, was jeder Kollege auf jeden Fall schon mal machen kann. Zudem gibt es zunehmend auch seriöse Seiten im Internet, wo sich Betroffene auch zusammentun und wo man auch erste Screeningbögen ausfüllen kann, wenn man den Eindruck hat, dass da bei einem selbst was vorliegen könnte.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.